Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt das 6. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Zuvor noch einmal kurz zur Erinnerung. Die christliche Gemeinde in Korinth wurde vom Apostel Paulus während seiner zweiten Missionsreise gegründet. Während seiner dritten Missionsreise, während eines längeren Aufenthaltes in Ephesus, hält er brieflich Kontakt zu den Christen in Korinth. Paulus hatte erfahren, dass es unter ihnen zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war, so dass sich verschiedene Gruppierungen innerhalb der Gemeinde gebildet hatten. Indem Paulus daran erinnert, dass die Botschaft des Evangeliums auf den einen Herrn, nämlich auf Jesus Christus, hinweist, versucht er die Gemeinde wieder zu einen. Wenn im Leben eines Einzelnen oder auch im Alltagsgeschehen einer christlichen Gemeinde Jesus nicht mehr so ganz im Mittelpunkt steht, kann das sehr unterschiedliche Folgen haben. Im zurückliegenden Kapitel 5 zum Beispiel machte der Apostel Paulus die Korinther darauf aufmerksam, mit wie viel Gleichgültigkeit sie einen Fall von Unzucht in der Gemeinde einfach hingenommen hatten. Im vor uns liegenden Kapitel 6 geht es nun um ihr Verhalten bei Rechtsstreitigkeiten und um ihre mangelnde Versöhnungsbereitschaft in persönlichen Konflikten. Wie schon zuvor stellt Paulus auch in diesem Kapitel verschiedene Fragen, mit denen er die Korinther zum Nachdenken bringen will. 6-mal beginnen diese Fragen mit der Formulierung »Wisst ihr denn nicht?« Und auch der erste Vers ist eine Frage. Sie lautet »Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen?« Anders ausgedrückt, warum zieht ihr als Glaubensgeschwister vor ein weltliches Gericht, statt euch darum zu bemühen, die Angelegenheit gütlich unter euch zu regeln? Wieder einmal wird deutlich, obwohl die Christen in Korinth nur die allerbeste Meinung von sich und ihrer Gemeinde haben, sind sie blind für vieles, was in einer christlichen Gemeinde nicht vorkommen sollte. Paulus öffnet ihnen die Augen dafür und erweist ihnen damit einen wertvollen Dienst. Obwohl es ja bekanntlich nicht immer sehr angenehm ist, mit der ungeschminkten Wahrheit konfrontiert zu werden. Paulus seinerseits übernimmt diese Aufgabe, weil er sich als Apostel dazu berufen fühlt, der Gemeinde die Augen über ihren wahren Zustand zu öffnen. Warum ist es nun aber falsch, bei rechtlichen Streitigkeiten vor ein weltliches Gericht zu ziehen? Weil Glaubensgeschwister in brüderlicher Liebe aufeinander zugehen und einander zu ihrem Recht verhelfen sollten. Das heißt, sie sollten nicht nur ihre eigenen Belange durchsetzen, sondern sich auch um die Belange der anderen kümmern. Paulus legt hier an die Christen ganz bewusst einen ziemlich hohen Maßstab an, denn durch Jesus Christus sind sie Heilige geworden, also Menschen, die vor Gott als Gerechtfertigte dastehen, weil sie die Gerechtigkeit Jesu für sich angenommen haben. In diesem Sinne sind die anderen, die für ein weltliches Gericht tätig sind, die Ungerechten, wie Paulus es in Vers 1 ausdrückt, oder genauer, die vor Gott Ungerechtfertigten. Zur griechischen Kultur jener Tage gehörte es nun allerdings, selbst ziemlich unbedeutende Streitigkeiten vor Gericht auszufechten. Ähnlich scheint es mir übrigens auch heute zu sein, denn manche Gerichte ersticken förmlich in einer Flut von Nachbarschaftsstreitigkeiten, über die sie entscheiden sollen. Zur Zeit des Apostels Paulus gab es die Regelung, dass jeder Mann, der älter als 30 Jahre war, Beisitzer im Gericht werden konnte und jeder ab 60 Jahren sogar Richter. Per Losentscheid wurden die Männer täglich zur Urteilsfindung über die anfallenden Rechtsstreitigkeiten als Richter oder als Geschworene eingeteilt. Dank dieses Verfahrens wurde der Gang vor die Gerichte fast schon zu einer Selbstverständlichkeit. Aber was für Nichtchristen selbstverständlich sein mag, kann aus christlicher Sicht völlig unangemessen sein. Eben weil Christen darum bemüht sein sollten, nicht nur das eigene Recht durchzusetzen. Vers 2. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, »Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten?« Hier taucht nun also zum ersten Mal diese Formulierung auf: Wisst ihr nicht? Offenbar sollten die Christen also über dieses Thema Bescheid wissen. Vielleicht, weil Paulus schon bei anderer Gelegenheit darauf eingegangen ist. Dass die Heiligen, also diejenigen, die zu Christus gehören, eines Tages mit ihm herrschen und die Welt richten werden, darauf deutet zum Beispiel ein Abschnitt aus der Offenbarung, Kapitel 20 hin. Dort heißt es unter anderem: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und weiter: Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Dort folgt nun in Vers 3 die nächste Frage des Apostels Paulus, die er wieder mit den Worten einleitet: Wisst ihr nicht? Sie lautet: Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Paulus erinnert die Korinther also daran, dass sie als Christen zu höchster Bestimmung und Würde berufen sind. Sie werden einmal mit ihrem Herrn die Welt, also die ganze sündige Menschheit, richten. Selbst das Urteil über Engel werden sie einmal sprechen. Das Richten wird hier im Sinne einer Teilhabe an der Königsherrschaft Jesu Christi verstanden. Wenn Christen diese besondere Würde doch nur ernster nehmen würden, dann könnten sie Belanglosigkeiten besser von dem unterscheiden, was wirklich wichtig ist im Leben. Alltägliche Streitereien würden dann viel schneller zu den Akten gelegt werden. Vers 4. Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Mit denen, die in der Gemeinde nichts gelten, sind hier die Heiden gemeint. Sinngemäß könnte man Vers 4 also auch folgendermaßen wiedergeben: Ihr Christen in Korinth, ihr geht mit euren alltäglichen Streitigkeiten zu weltlich gesinnten Leuten, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, und bittet ausgerechnet sie darum, ein gerechtes Urteil zu fällen. Ist das nicht widersinnig? Sie haben doch keine Ahnung davon, was dem Willen Gottes entspricht. Paulus hat keineswegs die Absicht, die weltlichen Richter herabzuwürdigen. Aber er hält es für falsch, dass Christen nach Entscheidungen verlangen, die nur weltlichen Maßstäben genügen können. Weiter ab Vers 5. Paulus schreibt: Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Im griechischen Originaltext wird ein Begriff verwendet, der eigentlich bedeutet, den Rücken zuwenden. Und das geschieht in der Gemeinde von Korinth gleich auf dreifache Weise. Einmal wendet die Welt den Christen den Rücken zu. Zweitens sehen die Ungläubigen, dass die Christen ihrer eigenen Botschaft den Rücken zuwenden, weil sie nicht im Einklang mit dem Wort Gottes leben. Und drittens wenden die Christen durch ein solches Verhalten ihrem Herrn selbst den Rücken zu. Sie missachten sein wichtigstes Gebot für die Seinen, nämlich die Bruderliebe. Und das ist wirklich ein Grund, die den Christen in Korinth die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Genau das ist gemeint, wenn Paulus am Anfang von Vers 5 schreibt: Euch zur Schande muss ich das sagen. Und dann fragt er eben weiter: Ist denn gar kein Weiser unter euch? Anders ausgedrückt: Gibt es keinen unter euch, der so viel Verstand hat, dass er die Rechtsstreitigkeiten unter euch schlichten kann, ohne dass die Gräben zwischen euch noch weiter aufreißen? Ich lese weiter ab Vers 7. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. Die Wertmaßstäbe, die Paulus unter den Christen verwirklicht sehen will, das sieht man hier sehr deutlich, unterscheiden sich elementar von den Wertmaßstäben der Welt. Paulus möchte, dass die Christen Christusgemäß leben. Über seine Jünger hat Jesus einmal gesagt: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dass es manchmal, nicht immer, aber manchmal besser ist, Unrecht zu ertragen, als das eigene Recht durchzusetzen, kommt in einem Vers aus der Bergpredigt zum Ausdruck. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Die von Gottes Geist gewirkte Bruderliebe befreit also von der Sorge um das eigene Ich und eröffnet die Möglichkeit, auch um das Wohl des anderen besorgt zu sein. Als ich selbst noch Pastor einer Gemeinde war, kam eines Tages ein Mann aus einer anderen Gemeinde zu mir und verlangte, dass ich unbedingt gegen einen Ältesten aus meiner Gemeinde tätig werden müsse. Angeblich hatte dieser ihn in einer geschäftlichen Angelegenheit übervorteilt. »Herr Pastor, ich erwarte von Ihnen, dass Sie diesem Kerl seine Grenzen aufzeigen, indem Sie ihn vor Ihren Gemeindevorstand bringen und dann aus der Gemeinde rausschmeißen. Sonst werde ich Anzeige gegen ihn erstatten.« So dieser Mann. »Moment mal«, erwiderte ich, »Sie sagten doch gerade, dass ich die Angelegenheit vor den Gemeindevorstand bringen soll. Das halte ich für vernünftig. Aber würden Sie die Entscheidung des Vorstandes dann auch akzeptieren?« Darauf entgegnete der Mann, »Das kommt ganz auf die Entscheidung an.« Ich fragte noch einmal nach, »Verstehe ich Sie richtig? Wenn die Entscheidung nicht in Ihrem Sinne ausfällt, dann werden Sie sie nicht akzeptieren.« »Genau so ist es«, antwortete der andere. »Dann können wir uns doch die ganze Prozedur im Grunde sparen«, sagte ich abschließend, »denn offenbar sind Sie ja gar nicht bereit, die Sache von einem unabhängigen Gremium klären zu lassen.« Diese Begebenheit zeigt, wie schwierig es auch unter Christen sein kann, Streit zu schlichten. Doch alle Beteiligten sind aufgefordert, um Christi willen aufeinander zuzugehen. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 9. Paulus schreibt, »Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben.« Zum dritten Mal fragt Paulus die Christen, »Wisst ihr nicht?« So, als ob sie es doch eigentlich längst wissen sollten. Inhaltlich, so jedenfalls mein Eindruck, sind diese beiden Verse 9 und 10 eine Art Ergänzung zu Vers 4. Denn dort war von denen die Rede, die in der Gemeinde nichts gelten, also von den Heiden, von denen, die aus Gottes Sicht ungerechtfertigt sind und Unrecht tun. Zur Veranschaulichung zählt Paulus nun eine ganze Reihe von Unrechttuern auf. Doch, ach du Schreck, gibt es solche Unrechttuer nicht auch innerhalb der christlichen Gemeinde? Die negativen Eigenschaften dieser Leute sind mit Sicherheit auch in einem übertragenen Sinne zu verstehen. Unzüchtige zum Beispiel, das sind Menschen, die nach dem Prinzip der eigenen Lustbefriedigung leben. Geizige und Räuber sind habgierige Menschen, die andere übervorteilen, und so weiter. Ich vermute, dass Paulus hier auf geschickte Weise auf die tiefe Kluft hinweisen will, die sich bei den Korinthern zwischen Anspruch und Wirklichkeit auftut. Sie, die sich für starke, kluge und vollmächtige Christen halten, leben noch immer in einer gefährlichen Nähe zur Sünde. Die Frage, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden, ist eine sehr, sehr deutliche Warnung des Apostels an die Korinther. Lasset euch nicht irreführen, warnt er sie in Vers 9. Oder wörtlich übersetzt, lasst euch nicht vom Weg abbringen. Paulus bezieht sich damit auf den Weg der gehorsamen und konsequenten Nachfolge. Nun ist es ja leider so, dass auch die treuesten und aufrichtigsten Christen immer wieder sündig werden. »Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht«, stöhnt der Apostel Paulus im Römerbrief. Doch glücklicherweise weiß Paulus auch, dass Christen durch Jesus errettet und in ihm geheiligt sind, selbst wenn es mit dem Vollbringen des Guten nicht immer so recht klappen will. Nach der langen Aufzählung von Unrechttuern heißt es nun deshalb in unserem Bibeltext in Vers 11, »Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.« Tja, die Gemeinde in Korinth ist ein echtes Gotteswunder. Denn Gott selbst hat die Gemeindeglieder von ihren Sünden befreit. Er hat sie um seines Sohnes willen gerecht gesprochen, unabhängig davon, wie gerecht sie sich im Alltag tatsächlich verhalten. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus, und appelliert an dieser Stelle nicht an den Willen der Korinther. Er fordert sie nicht zu vermehrter, eigener, sittlicher Anstrengung auf, sondern er erinnert sie vielmehr daran, dass sie ohne eigene Anstrengung zu Kindern Gottes geworden sind. Und als solche genießen sie eine große Freiheit, die Paulus in Vers 12 umschreibt. Dort heißt es: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Nachdrücklich hat Paulus die Korinther daran erinnert, dass sie von Jesus Christus aus der Gewalt der Sünde befreit wurden. Sie dürfen und sie sollen nun in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Alles ist mir erlaubt. Das gilt ganz gewiss für einen jeden Christen. Aber jeder Christ ist dabei gleichzeitig an seinen Herrn gebunden. Will sagen, Jesus Christus befreit von Sünde, aber er gibt uns nicht die Freiheit zu sündigen. Mir ist alles erlaubt. Das ist unter manchen Christen in Korinth möglicherweise so ein Motto gewesen, mit dem sie sich sozusagen einige fragwürdige Freiheiten genehmigten. Womöglich beriefen sie sich dabei sogar auf verschiedene Predigten des Apostels Paulus, der die Freiheit der Christen oft betont. Doch nun präzisiert Paulus diese Aussage: Jawohl, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Hierzu fällt mir das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein. Auch diesem Sohn war alles erlaubt. Er konnte selbst entscheiden, entweder im Hause seines Vaters zu bleiben oder in der Fremde sein Glück zu suchen. Nun, seine Entscheidung diente letztlich nicht zum Guten. Er brachte sein Erbteil durch mit Prassen, so die Schilderung im Lukasevangelium, und er landete schließlich bei den Schweinen. Also, nach Aussage des Apostels Paulus muss sich die Freiheit dem Prinzip der Liebe zum Nächsten unterordnen. Denn eine Freiheit, die dem anderen nicht zum Guten dient, sondern die ihm Schaden zufügt, die kann schwerlich als echte Freiheit bezeichnet werden. Um das, was den Christen erlaubt oder nicht erlaubt ist, also was sie im Rahmen ihrer von Gott geschenkten Freiheit tun dürfen und was sie unterlassen sollten, weil es nicht zum Guten dient, darum geht es nun ganz konkret in Vers 13. Paulus schreibt dort: Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Der Apostel Paulus greift hier offenbar eine etwas zu freiheitliche Argumentation der Christen in Korinth auf, die damit eine gewisse geschlechtliche Freizügigkeit rechtfertigen wollten. Ihre Argumentation lautete etwa so: Der menschliche Körper hat verschiedene Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Der Hunger etwa wird durch das Essen gestillt. Ebenso gibt es geschlechtliche Bedürfnisse, die gestillt werden wollen. Ist doch alles ganz natürlich. Doch dem setzt Paulus ein ganz entschiedenes Nein entgegen und erklärt: Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Anders ausgedrückt, sowohl der Bauch wie auch die Speise sind vergänglich. Was mit ihnen geschieht, ist letztlich zweitrangig. Der Mensch an sich ist aber eine von Gott geschaffene Persönlichkeit, die zwar auch eine Seele besitzt, die aber hier auf Erden in einem Leib wohnt. Und wer diesen Leib missbraucht, um damit Hurerei zu treiben, der bereitet damit seinem Herrn und Schöpfer keine Ehre. Deshalb fordert Paulus die Christen auf: Der Leib aber soll nicht der Hurerei gehören, sondern dem Herrn. Der Gedanke, dass der menschliche Leib nicht missbraucht werden soll, wird ab Vers 14 weiter entfaltet. Dort heißt es: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Nachdrücklich betont Paulus, dass die Verheißung der Auferstehung dem ganzen Menschen dient. Schließlich lehrt die biblische Verheißung des ewigen Lebens auch eine neue, eine himmlische Leiblichkeit. Auch Jesus ist seinen Jüngern nach seiner Auferstehung nicht als leibloses Seelenwesen erschienen, sondern in einem neuen, einem himmlischen Leib. Also, wer darauf wartet, nach der Auferstehung einen neuen himmlischen Leib zu bekommen, wird auch mit seinem irdischen Leib sorgsam umgehen und danach streben, als Mensch mit diesem Leib Gott die Ehre zu geben. Hurerei zu treiben, wie Paulus es ausdrückt, kommt deshalb für einen solchen Menschen nicht in Frage. Weiter ab Vers 16. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Paulus zitiert hier einen Vers vom Anfang der Bibel, nämlich Mann und Frau, sie werden ein Fleisch sein. Das bedeutet, wenn sich zwei Menschen geschlechtlich begegnen, dann vollzieht sich weit mehr als nur ein belangloser, triebhafter Körperkontakt. Da verbinden sich zwei Personen und werden zu einer Einheit. Paulus macht nun deutlich, dass dies auch in einem negativen Sinne passieren kann. Ein geschlechtlicher Akt, der ohne gegenseitige Liebe und ohne Respekt vollzogen wird oder der von Gott gezogene Grenzen überschreitet, der schadet dem ganzen Menschen. Und er beeinträchtigt auch die Beziehung zu Gott. Denn, Vers 17, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Letztlich ist es also frommer Selbstbetrug, wenn man meint, das Körperliche hätte nichts zu tun mit der eigenen Beziehung zu Gott. Deshalb schreibt Paulus ab Vers 18, flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Paulus betont, eure tiefe Gemeinschaft mit Gott steht auf dem Spiel, sie wird durch Unzucht zerstört. Darum kann es nur eine entschlossene Reaktion geben, flieht. Paulus empfiehlt an dieser Stelle nicht zu kämpfen oder zu widerstehen, sondern da gibt es nur noch die Flucht, die Absage, die Trennung. Was das ganz praktisch bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen, der in sexuelle Versuchung gerät. Gemäß Paulus ist die Sünde der Unzucht eine Sünde wider den eigenen Leib. Durch sie wird der Mensch in seinem Kern zerstört. Das heißt, er wird innerlich ruiniert, er geht zugrunde. Andere Sünden zerstören den Menschen zunächst nicht so zentral, sondern wirken von außen nach innen und greifen erst später den inneren Kern an. Doch die Sünde der Unzucht, sie zerstört das menschliche Leben von innen heraus. Paulus bezeichnet den Leib als den Tempel des Heiligen Geistes, also als einen Ort, an dem der Geist Gottes in seiner Kraft gegenwärtig ist. Keine Frage also, dass jeder Christ sorgsam mit seinem Leib umgehen sollte, in gesundheitlicher Hinsicht, aber auch in Bezug auf das, was eben schon über die Sünde der Unzucht gesagt wurde. Das sechste Kapitel des ersten Korintherbriefes endet mit dem schwergewichtigen Satz, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Mit großem Nachdruck erklärt Paulus, dass uns Christus teuer erkauft hat, beziehungsweise, dass er für uns wortwörtlich den Preis bezahlt hat. Sein Blut war der für uns gezahlte Kaufpreis. Das bedeutet sozusagen, wir sind Gott seinen einzigen Sohn wert. Und von diesem überwältigenden Zuspruch her sollten auch wir in der heutigen Zeit unser Leben gestalten. In der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir beim nächsten Mal das siebte Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Da es relativ umfangreich ist und weil darin viele verschiedene Themen behandelt werden, teile ich es in zwei Hälften auf. Also gibt es zwei Sendungen zum siebten Kapitel. Ich verabschiede mich nun an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen.